Ich lese aus Apostelgeschichte 24, ab Vers 14. Vielleicht nur, dass man den Hintergrund sieht. Paulus steht vor einem Richter. Er hat nichts verbrochen, aber wird trotzdem eingesperrt. Und die Römer hatten wenigstens Gelegenheit gegeben, dass der Gefangene etwas zu seiner eigenen Verteidigung sagen darf. Und hier haben wir, was Paulus da sagt. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach diesem Weg, den sie eine Sekte heißen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten, und habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch sie selbst warten, nämlich, dass es geben wird eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Dabei übe ich mich zu haben, ein unverletzt Gewissen allenthalben gegen Gott und die Menschen. Felix, der Richter, aber sog sie hin, denn er wusste gar wohl um diesen Weg und sprach, wenn Lysias, der Oberhauptmann, herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Da aber Paulus redete von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht, erschrak Felix und antwortete, geh hin für diesmal. Wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Er hoffte aber daneben, dass ihm von Paulus sollte Geld gegeben werden, darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber 2 Jahre um waren, kam Porzius Festus an des Felix statt. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erzeigen und ließ Paulus gefangen zurück. In der Urgemeinde, weil sie manchmal Verfolgung leiden müssen, haben sie eine gewisse Geheimsprache gehabt, auch Symbole. Wahrscheinlich weiß jeder, was ein Fisch bedeutet, das griechische Wort Ichthus. Jede Buchstabe sagt, eigentlich ist das erste Buchstabe von dem Wort, von diesen Worten, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und deshalb war Fisch für die Christen in der Urgemeinde ein Symbol. Ich bin Christ. Auch was manchmal der Fall war, sprachen sie ziemlich oft von einem Weg. Wenn man fragt, sind sie auf dem Wege, sollte man etwas überlegen, um richtig eine Antwort geben zu können. Auf diesem Wege heißt Christ zu sein. Wahrscheinlich verbunden mit dem Wort Jesu, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte behaupten heute Abend, dass das eine ganz entscheidende Frage für dich ist heute Abend. Wenn ich frage, bist du auf dem Wege, kannst du ohne Zögern sagen, ja, ich bin. In dem Falle, dass einige unter uns heute Abend sind, die nicht genau wissen, entweder ob sie auf dem Wege sind oder ob sie wirklich auf dem Wege sein möchten, möchte ich von dem Wort, das Paulus hier sagt, ein paar Dinge nur merken, was es bedeutet, wenn man auf dem Wege ist, der Weg Jesu. Er sagte, das bekenne ich, dass ich Nach diesem Wege, den sie eine Sekte heißen, dem Gott meiner Väter so diene. Das Wort diene kommt eigentlich von dem griechischen Wort, das anders übersetzt wird, anbeten. Das Erste, was ich nur sagen möchte über diesen Weg, es ist ein Weg der Anbetung. Ich bin ziemlich oft in Gottesdiensten gewesen im Laufe meines Lebens. Ich stehe 35 Jahre lang im Dienst. Ich will behaupten, dass nicht jeder, der zu Gottesdienst kommt, etwas von Anbetung versteht. Leider ist unmöglich, irgendwelche Gesetze zu geben und sagen, wenn du das, das und das machst, dann hast du richtig angebetet. Aber ich bin fest überzeugt, man kann nicht ein Christ sein, ohne dass man irgendwann so weit in seinem Glaubensleben kommt, dass er anfängt, Gott zu ehren und richtig anzubeten. Das ist schade. Wirklich schade. Ich kann nicht sagen, dass ich ja auch jedes Mal, wenn ich in einem Gottesdienst bin, richtig angebetet habe. Aber ich weiß, was es heißt. Und ich kann nur sagen, wenn ich tatsächlich in einer Anbetungshaltung bin, da merke ich eigentlich, was wichtig im Leben ist. Da kann ich mein kleines Leben und alle meine Probleme ganz anders sehen, wenn ich ganz bewusst in der Gegenwart Gottes bin. Wenn ich versuche, irgendeinen Begriff zu bekommen, mit wem ich zu tun habe. Wenn ich endlich weiß, dass ich mit Freude in seiner Gegenwart sein kann, dass er mich eingeladen hat. Das Einzige, was wir wissen über Anbetung von Jesus aus, sagt er zu einer gewissen Frau am Brunnen. Da in Johannes 4 steht geschrieben, die Zeit kommt und schon ist jetzt da, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was meint er im Geist? Ja, die Frau wollte gerade einen kleinen Wortstreit mit ihm machen über, wo ist eigentlich der richtige Platz? Die Samariter haben gesagt, auf diesem Berg. Die Juden haben gesagt, in Jerusalem. Die hat gemeint, man konnte eine ganz schöne Diskussion über Religion haben. Und Jesus sagt, nein, es geht gar nicht darum, wo man ist. Es geht darum, dass der Mensch geistlich lebendig ist und gottbewusst ist. Das ist Anbetung und es hat mit dem Platz nichts Besonderes zu tun. Und wenn er sagt, in der Wahrheit, hat er gemeint, es geht nicht nur darum, dass ein Mensch in irgendeiner Weise Gott anbetet. Manche Leute, die sagen, ich finde meinen Gott im Wald, haben eigentlich nur die Natur, aber keinen Gott, der offenbart ist in seinem Wort. Nach der Wahrheit. Wahrheit der Schrift. Das Christentum ist eine Offenbarung. Gott hat sich offenbart. Ich hätte keine Ahnung von ihm, außer dass er klug ist. Dass er alles wissen muss, sonst nichts. Die Schöpfung spricht von seinem Wissen, aber mehr nicht. Was er ist, was er will, sein Verhältnis zu mir, was er von mir erwartet, habe ich keine Ahnung. Steht nichts da. Und wenn man sagt, die Natur sagt mir das alles, ist das eine wahre Einbildung. Wahrheit hat Gott sich Mühe gemacht zu geben, durch sein Wort und durch seinen Sohn. Und Anbetung, die akzeptabel wird, annehmbar ist bei Gott, kann nur nach der Wahrheit sein. Also das ist das Erste, was man wissen muss, wenn man tatsächlich Interesse hat für diesen Weg. Es ist mit Anbetung verbunden. Gott anbeten ist wichtiger als alles in der Welt wissen. Es geht weiter als das, was man wissen kann. Gott ist gegenwärtig heute Abend. Ich hoffe, dass Sie auch irgendeinen Eindruck von ihm selber haben. Wenn das der Fall ist, haben wir einen gesegneten Abend miteinander gehabt. So diene ich dem Vater, dass ich glaube, allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Das ist das Zweite, was Paulus sagt über den Weg, den er geht. Er sagt, es ist ein Weg des Glaubens. Wir haben das mehrmals gesagt im Laufe der Woche. Man kann nicht über Evangelisation sprechen, ohne dass man mit dem Glauben zu tun hat. Letzten Endes geht es darum. Warum? Weil Gott nicht zu verstehen ist, sondern nur in Anspruch zu nehmen ist. Und das aus einer Haltung der Abhängigkeit. Ich bin nicht gläubig, weil ich so viel verstehe. Ich freue mich über das bisschen, was ich verstehe. Aber es ist mir ganz klar, ich habe mit einem Gott zu tun, den ich nicht erklären kann. Ich möchte auch nicht versuchen. Aber das, was er offenbart hat, kann ich im Glauben in Anspruch nehmen. Mein Glaube ist keine menschliche Errungenschaft. Mein Glaube ist ein Zugeben, dass er für mein Leben absolut notwendig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der ganz ehrlich ist, das irgendwie abstreiten will. Dass man ihn nötig hat. Dass erst das Leben Sinn hat, wenn ich wirklich wissen kann, Gott ist in meinem Leben, hat einen Plan und sein Wille ist für mich entscheidend. Glaube hat nicht besonders mit einem Gefühl zu tun. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand in diesen Abendversammlungen den Eindruck bekommen hat, wir versuchen mit Gefühlsduselei Menschen irgendwie zu bearbeiten. Ich habe das bewusst nicht getan. Ich habe keine schönen kleine Geschichten erzählt. Deshalb nicht, weil ich nicht will, dass Menschen irgendwie durch Gefühle zu irgendeiner Entscheidung kommen, was nicht eigentlich ihre Meinung ist. Wir brauchen nicht mit solchen Tricks zu arbeiten. Ich meine, ein Mensch, der mit der Wahrheit konfrontiert ist, eine Entscheidung machen muss, für oder gegen. Neutral gibt's gar nicht. Ich habe früher tatsächlich gedacht, man glaubt, man kommt dadurch zu einem Verhältnis zum Vater und dann ist es mehr oder weniger uns überlassen, wie wir ihm dienen, was wir für ihn tun und so weiter. Ich habe schon längst erkannt, das ist falsch. Wie es da in Römer 1,12 steht, aus Glauben in Glauben. Der Gerechte soll seines Glaubens leben. Aus Glauben in Glauben. Es fängt in Glauben an und führt immer weiter in den Glauben. Ich werde immer mehr entdecken, wie nötig ich ihn habe. Ich werde in meinem täglichen Leben ständig konfrontiert werden mit der Tatsache, Gott ist entscheidend in allem, was ich tue. Ich freue mich, dass ich das empfehlen kann. Gott ist für dich da, morgen und übermorgen. Und wenn die Evangelisation zu Ende ist, Gott ist da und ist interessiert und steht bei und hat Interesse für die Zukunft und für seine Pläne, dass sie in Erfüllung gehen. Gott ist interessiert. Das ist nicht nur eine kleine menschliche Vorstellung, was hier jeden Abend bezeugt wird. Diese jungen Menschen haben etwas mit ihm erlebt, wobei sie wirklich sagen können, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Und ich kann dir sagen, die haben überall gesucht, in manchen Fällen. Und Gott hat keine Lieblingskinder. Es gibt gar keinen Mensch, der von Natur aus Gott näher ist als andere Menschen. Alle Menschen sind gemein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe das Wort alle ganz gerne. Das heißt, ich darf immer, egal mit wem ich spreche, darf ich wissen, Gott hat dich lieb. Gott würde ganz gerne dich retten. Gott möchte ganz gerne eine Verbindung mit dir haben. Er möchte seinen Plan für dich ausbreiten, ausführen, jeden Tag. Gott vergibt Sünde. Gott ist bereit, weil er durch seinen Sohn diese ganzen Probleme der Sünde gelöscht hat. Bereit, mit dir ein neues zu machen. Das kann ich jedem Menschen in der Welt sagen. Wenn er gläubig ist, wird er sich freuen, dass ich ein Zeuge Jesu bin. Und wenn er nicht gläubig ist, soll er das wenigstens einmal hören. Und habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch sie selbst warten, nämlich, dass es geben wird eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Das ist das Dritte, was ich merke über diesen Weg. Es ist ein Weg der Hoffnung. Ich freue mich, dass ich eine Hoffnung habe. Ich freue mich, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich habe in den letzten 2 Tagen 2 lieben Freunde begleitet bis zu ihrem Grab. Aber ich glaube, es wird ein Wiedersehen geben. Ich glaube nicht, dass 70, 80 Jahre alles ist. Wenn Gott einen Mensch geschaffen hat nach seinem Ebenbild und alle diese ganz tolle Möglichkeiten da eingebaut hat, meinst du, dass das in 70 Jahren vorbei ist? Dass es nicht mehr existiert, dass es einfach verschwindet? Ganz gewiss nicht. Es ist aber nicht genug, dass ein Mensch sagen kann, ich glaube, dass ich weiterlebe. Ich will auch wissen, wenn ich weiterlebe, wo ich bin. Gott wird das weiter fortsetzen, was er in uns hier angefangen hat. Für den gläubigen Mensch, Tod ist nur ein Übergang von einem Zimmer zum anderen, ein Ausziehen eines Atemleibes und ein Anziehen vom Neuen. Ich glaube nicht, dass wir mit einem Schlag alles wissen und alles können, wenn wir im Himmel sind. Ich glaube, wir werden weiter durch die Äonen Gott begreifen können. Mehr von ihm lernen, mehr erfahren. Ich glaube, es gibt Aufgaben für uns, wo wir die Freude haben, Teil an seiner schöpferischen Arbeit nehmen zu dürfen. Ich habe Hoffnung. Ein junger Mensch, der schon mit jungen Jahren die Hoffnung aufgibt, der gar nichts mehr erwartet, tut mir furchtbar leid. Und ich glaube, dass manches, was so verkehrt gemacht wird von Menschen heute, kommt nur davon, dass sie sich selbst überzeugt haben, es gibt gar keine Hoffnung. Man hört so manches von unseren Wissenschaftlern, nicht? Die sagen, die Rohstoffe geht in gewissen Jahren aus. Die sagen sogar, dass Sauerstoffmangel geben wird. Die sagen, dass die Polareis Bergen werden schmelzen und die ganze Welt mit Wasser überrennen. Die sagen eine Menge Dinge. Ich weiß nicht, ob sie recht haben oder nicht, aber ich bin nicht so sehr gestört. Ich habe eine Hoffnung. Und ich werde leben, solange Gott mir das Leben schenkt. Und versuchen, jeden Tag bereit sein für sein Kommen. Ich freue mich, dass es mehr gibt als 70 Jahre. Und dass der Herr, den ich hier kennenlernen dürfte, auch weiterhin mein Freund, mein Vater sein wird. ein Weg der Hoffnung, ganz gewiss. Dabei übe ich mich zu haben, ein unverletzt Gewissen allenthalben gegen Gott und die Menschen. Paulus spricht, wenn er sagt dabei, er spricht immer noch von diesem Weg. Das vierte, was ich von diesem Weg wissen kann, nach diesem Wort, ist, dass es ein Weg der Zucht ist. Das ist, was er meint, wenn er sagt, übe ich mich. Hat mit dem Wort Disziplin zu tun. Der Heilige Geist ist ein Geist, der eine gewisse Zucht uns beibringt. Paulus schreibt an sein Glaubenskind Timotheus und sagt ihm ein Wort über den Geist, den er bekommen hat. 2. Timotheus 1,7 steht, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Eins weiß ich, wenn der Heilige Geist frei ist, in deinem Leben zu wirken, wird er auch eine gewisse Zucht in dein Leben, eine gewisse Ordnung bringen. Nicht alle Christen sind begeistert davon. Sie möchten ganz gerne so leben, wie sie wollen. Aber das ist schwer zu tun, wenn man Jesus als den Herrn erkannt hat. Es ist mir ganz klar, wenn es keine Disziplin gibt in dem Leben eines gläubigen Menschen, kann Gott kaum so einen Mensch gebrauchen, weil, wenn er immer sagen muss, ja, wer weiß, gestern war er ganz in Ordnung, aber heute kann sein, dass es ihm nicht passt. Seine Zeit, seine Gefühle. Aber ein Leben unter der Disziplin des Geistes wird ständig bei der Sache bleiben. Ständig die gleiche Haltung haben Gott gegenüber. Das gehört zum Erwachsenenchrist. Dass ein Mensch vom Geiste Gottes diszipliniert wird. Wenn du nicht willig bist, vom Geist das zu lernen, dann würde ich sagen, wirst du wahrscheinlich, wenn du überhaupt Christ bist, ein Baby-Christ bleiben. Der Geist Gottes wirkt immer in diese Richtung, dass das Leben von ihm bestimmt wird und ständig ist und nicht heute auf und wieder runter ist, sondern ganz gerade geht. Das kann man lernen, Gott sei Dank, in seiner Gemeinschaft. Gott möchte keine Waschlappen haben in seinem Reich. Er möchte Menschen haben, die zu gebrauchen sind. Die zuverlässig sind. Paulus hat uns eine ganze Menge gesagt von dem Wege, nicht? Und ich finde es hochinteressant, dass es hier geschrieben steht, Felix aber zog sie hin, denn er wusste gar wohl um diesen Weg. Ja, wieso denn ein römischer Richter, ein Heide, der überhaupt kein Jude ist, wie soll er von diesem Wege überhaupt was wissen? Es steht nicht hier geschrieben, aber ich nehme an, dass er etwas von Drusilla gehört. Sie war eine Jüdin. Die Juden haben alle von dem Messias gehört. Die haben darauf gewartet. Leider eine ganze Menge warten immer noch. Aber es hat sich bestimmt rumgesprochen, der Paulus ist ein Vertreter. Diesen Messias, dieser Jesus, der gekommen ist und hat behauptet, dass er von Gott gesandt war. Ich freue mich, dass der Felix schon etwas weiß von diesem Weg, also es hat ihn nicht so sehr überrascht. Ich freue mich auch, dass es kaum einen Menschen in dieser Versammlung gibt, der gar nichts von dem Weg gehört hat. Es mag sein, dass es eine alte Geschichte ist bei dir, Aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Geschichte zur Wirksamkeit in deinem Leben gekommen ist. Und darum geht nicht um eine Tradition, nicht nur um ein Kopfwissen, nicht nur, dass man sagen kann, ich bin in einer gläubigen Familie erzogen, ganz bestimmt nicht, das reicht nicht aus. Ich bin ziemlich überzeugt, dass Drusilla hoch interessiert war für diesen Paulus, weil es hier geschrieben steht, nach etlichen Tagen kam Felix mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Der alte treue Paulus, er hat nur eine Botschaft, Jesus Christus. Bei jeder Möglichkeit hat er weiter gesagt. Aber in seiner Predigt, interessanterweise, hat er drei Punkte, und die stehen hier geschrieben. Er redete von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht. Das ist eine Predigt, besonders für einen römischen Richter, ziemlich kühn war das, dass Paulus, der Gefangene, vor dem Richter steht und fängt an zu predigen. Drei Punkte. Erstens, Felix, als Richter müssen Sie eigentlich wissen, was Gerechtigkeit heißt, nicht wahr? Aber ich will Ihnen nur was sagen. Sie haben eigentlich gar keine Ahnung, was es heißt, gerecht zu sein. Gerecht wird nur Gott, und Gott selber wird entscheiden, wer gerecht ist. Gerechtigkeit, wie Gott es vorgestellt hat, hast du keine Erfahrung überhaupt damit, Felix. Sein zweiter Punkt war hochinteressant. Es steht hier an Enthaltsamkeit. Das hat eigentlich mit der Beziehung zu dem anderen Geschlecht zu tun. Das Wort, wie es im Griechischen steht. Und ich glaube, es wurde plötzlich im Gerichtszimmer ein bisschen warm, weil Drusilla nicht seine Frau war. Sie gehörte früher zu einem König Azizus. Der Felix hat sie weggestohlen von ihm. Und sie war früher auch verheiratet. Und da saß sie neben ihm, und Paulus spricht von Enthaltsamkeit. Ich glaube, der Felix sagt, bitte schön, ich glaube, es ist ein bisschen warm, hier macht die Fenster auf. Das war sein zweiter Punkt. Und das ist auch im modernen Leben ein ziemlich wesentlicher Punkt. Wie viele Menschenleben sind gescheitert gerade da? Wir denken, dass es modern ist, aber das ist ein altes Problem. Und weil wir nicht bereit sind, Gott, die Vergebung Gottes in Anspruch zu nehmen und wollen uns rechtfertigen und wollen alles, was wir getan haben, verteidigen, kommen wir niemals zum Frieden mit Gott. Wir nehmen ganz gern die Maßstäbe unserer Mitmenschen an, auch wenn sie überhaupt nichts von Gott halten. Und dabei werden wir irre geführt. Sein dritter Punkt vom zukünftigen Gericht. Das war ein kräftiger Punkt. Ich glaube, er sagte, Felix, Sie sind Richter. Und haben manchmal das entscheidende Wort gesagt über irgendeinen Mensch. Aber ich möchte nur sagen, Felix, eines Tages wirst du selber vor einem Richter stehen. Und Bestechen wird's nicht geben an dem Tag. Man wird nicht bezahlen, um Gerechtigkeit zu kriegen. Dein Urteil wird gerecht sein, das kannst du wissen. Du wirst nicht der Richter sein, du wirst gerichtet. Ich kann verstehen, dass es hier geschrieben steht, dass der Felix anfing zu zittern. Ist das nicht ein Witz? Der Gefangene hält ein Predigt und der Richter da oben fängt an zu zittern. Aber weißt du, ich freue mich über sein Zittern. Weißt du warum? Weil ich weiß dadurch, dass sein Gewissen nicht ganz tot war. Er war noch ansprechbar. Das ist wichtig. Ich habe oft Kontakt mit Menschen, die nicht im geringsten bewegt sind. Du kannst sagen, was du willst. Sie können alles möglich von Gott hören und sie lachen darüber. Oder geben nur ein zynisches Lächeln und sagen, ja, du kannst mit deinem Jesus woanders gehen. Aber der Felix war noch nicht so weit. Er zitterte. Ich weiß, dass es wahrscheinlich für ihn sehr demütigend wurde, jetzt einfach zu geben, Paulus, du hast recht. Mein Leben ist nicht in Ordnung, auch wenn ich Richter bin. Und ich möchte gerne wissen, wie ich bereit sein kann, Gott zu treffen. Sag mir, wie tue ich das? Wie fange ich an? Was kann ich ändern? Aber das war zu viel verlangt. Er könnte nicht zugeben, dass er Not hat. Und er hat das Schlimmste gemacht, was man überhaupt tun kann. Er hat gesagt, nein, nicht heute, nicht heute. Wenn ich eine gelegene Zeit habe. Gelegene Zeit? Gibt es das? Wird es je geben bei dir in deinem Leben? Eine Zeit, wenn du sagen kannst, also jetzt ist richtig, jetzt ist ideal. Alles, was ich wissen wollte, ist jetzt geklärt. Jetzt keine Probleme mehr, die mich davon abhalten. Kein Mensch, der mich irgendwie stört. Es wird nie geben, nie. Du kannst warten, solange du willst. Es wird immer einen Grund geben, warum es heute nicht passt. Sage ich dir, verspreche ich dir, immer, solange du lebst. Und das andere, was ich merke hier, das ist auch sehr gefährlich. Er sagt, geh hin diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Er hoffte daneben, dass ihm von Paulus sollte Geld gegeben werden, darum ließ er ihn oft kommen und besprach sich mit ihm. Das sehe ich als eine ganz gefährliche Sache mit jungen Menschen, die manchmal in Jugendkreisen biblische Wahrheit besprechen, diskutieren. Man wird daran gewöhnt zu sagen, ja, was will Gott eigentlich mit uns? Und ob das mir gefällt, wenn er sagt, dass ich Buße tun soll. Wir äußern unsere Meinung, wir haben einen Meinungsaustausch, kein Mensch weiß, wer Recht hat und gehen nach Hause. Kein bisschen anders, als wir gekommen sind. Man kann auf diese Weise ein Hornhaut entwickeln auf seine Seele. Und solche Leute warten auf eine gelegene Zeit? Es wird nie geben. Ich will behaupten, dass es nie in deinem Leben eine gelegenere Zeit geben wird als heute Abend. Heute ist der Tag der Entscheidung, steht geschrieben hier. Es tut mir leid, aber soweit ich sehe, der Felix wurde nie anders. 2 Jahre lang ließ er Paulus im Gefängnis, obwohl er ganz genau wusste, er hat nichts verbrochen. Und wollte die Juden ein ein Gunst erzeigen, er wollte irgendwas Nettes tun, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er irgendwann etwas bekommen würde. Es scheint mir, dass dein Problem war, dass er haben wollte, Besitz sammeln, und das war ihm viel wichtiger als Klarheit mit Gott. Matthäus 7 steht geschrieben Folgendes. Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und irre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind irre, die ihn finden. Weißt du was? Jeder von uns heute Abend befinden uns auf irgendeinem Weg, der Felix war schon auf einem Weg, aber nicht auf dem Weg. Alle Menschen sind auf irgendeinem Weg, aber es gibt einen engen Weg, das zum Leben führt. Und wenn er hier sagt, wenige sind ihre, die ihn finden, bitteschön, nicht meinen, dass es wenige sind, weil es schwer zu finden ist. Nein, ganz gewiss nicht. Es sind wenige da, weil es etwas kostet, wegzukommen von dem breiten Weg, wo alle Menschen gehen. Der Weg zum Leben führt von dieser Gemeinde, von dieser Kirche heute Abend. Der Weg ist hier zu finden. Eng, wie eng? Ja, breit genug für dich und deinen Herrn. Das ist alles, was du brauchst. Das ist breit genug. Und führt ganz bestimmt hin. Bist du auf dem Wege? Bitte keine Selbsttäuschung. Ich bin dafür, dass jeder Mensch eine innerliche Gewissheit hat. Ich bin auf dem Weg. Felix wusste viel um den Weg, war aber nicht darauf. Wir haben jeden Abend eine wertvolle Zeit gehabt. Wir nennen das Nachtversammlung. Und ich möchte hoffen, dass aufgeschlossene Menschen, die einfach willig sind, Wahrheit zu erkennen, in diesen kurzen Zeit das besinnen, kann ich jetzt auf dem Wege sein? Bin ich? Auf jeden Fall, ich hoffe nicht, dass du den Fehler machst von dem Felix, dass du auf eine angenehmere Zeit wartest. Das ist eine gefährliche Haltung. Ich glaube, jeder, der in der Nachtversammlung gewesen ist, und ziemlich viele sind, werden bestätigen, wir haben auf keinen Fall irgendjemand versucht, mit einer Art Zwang zu bearbeiten. Das tun wir grundsätzlich nicht. Aber hoffen nur, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist und das bestätigt, was verkündigt wird und Menschen zur Entscheidung bringt. Das ist, was wir hoffen und möchten behilflich sein. Was kann man dagegen sagen? Wenn du Interesse hast zu hören, wie man das in 10 Minuten sagt, bitte schön, sollst du dabei sein. Und es dauert nur 10 Minuten. Ganz klar darüber sein, auf welchem Wege du bist heute Abend. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir gewisse Prinzipien hier in dieser Geschichte erkannt haben und merken, dass sie auch genau zu unserer Zeit passen. Wir haben genau die gleichen Versuchungen wie der Felix. Das Geld spielt eine zu große Rolle. Das Geistliche wird immer hinausgeschoben. Wir wollen das irgendwann erledigen, aber bestimmt nicht heute. Und dabei der Weg mit dir ist so herrlich. Wir möchten gerne das üben, was über den Weg hier gesagt wird. Anbeten, Glauben erfahren, Hoffnung haben und erleben, wie dein Geist uns diszipliniert. Ich danke dir. Danke dir, dass du in dieser Versammlung gegenwärtig bist und überall aufgeschlossene Herzen suchst, wo du dein Werk anfangen kannst. Ich danke dir im Namen Jesu. Amen.